Ja, auch von meiner Seite wünsche ich euch ein gesegnetes neues Jahr. Es kam schon in die Lieder zum Ausdruck. Vielleicht ändert sich manches oder vieles. Hoffentlich verändert sich manches und vieles. Aber eines wird sich sicher nicht verändern. Das bleibt. Das ist Gottes Wort. Das bleibt. Das ist er selber. Der bleibt, der sich nicht verändert, weil er gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit ist. Das verspricht uns Gottes Wort. Und es ist einfach gut, dass man das wisset. Und ich freue mich, dass wir dieses neue Jahr miteinander beginnen dürfen hier im Gottesdienst auch. Und dass das ja, unser Ansinnen auch ist, dass wir auf den schauen, der ewig ist. Ich möchte zu Beginn noch beten und dir Dank sagen, guter Herr, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du derjenige bist, der redet immer wieder auch und dass du derjenige bist, der ewig Bestand hat. Vielen Dank, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen auch jetzt. Vielen Dank, dass du da bist. Segne unser Reden und Hören, unser Miteinander, Herr. Danke für all das, was du uns bereitest. Amen. Ja, dieser Gottesdienst, dieser erste Gottesdienst im neuen Jahr, ist meistens so, dass er über die Jahreslosung gehen soll, dass die uns vor Augen steht. Und die Jahreslosung, wahrscheinlich kennt ihr sie schon alle oder habt sie irgendwo gehört, da hängt sie auch, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Und dieser Vers, der steht im zweitletzten Kapitel der Bibel. Und ich habe so denken müssen, was ist denn das für eine Zusage? Siehe, ich mache alles neu. Gott spricht am Ende der Bibel nicht von dem, wie alles mal Ende wird, wie alles aufhört, sondern in diesem 21. und 22. Kapitel der Offenbarung, da geht Gott auf einen neuen Anfang ein. Da sagt er, was er alles neu machen wird. Er spricht von einem allumfassenden Neuanfang. Und ich habe mir so gedacht, Gott ist ja seit jeher ein Gott der Neuanfänge. Weil er der Neuschaffende ist, der Schöpfergott. Kolosserbrief heißt einmal, es sind alle Dinge von ihm, durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Alle Dinge. Vielleicht, habe ich so gedacht, müssen wir das uns immer wieder neu vor Augen führen. Jeder neue Tag in unserem Leben, auch jeder neue Tag in diesem neuen Jahr, ist so ein Neuanfang Gottes. Mit uns, mit mir, mit euch. Ist ein Geschenk. Ist etwas Einzigartiges. Etwas Neues. In Klagelieder 3 heißt es mal, Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben werden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Auch heute, auch morgen, auch jeden neuen Tag des Jahres. Der Neuanfang Gottes, so würde ich gern die Predigt heute überschreiben. Gott macht alles neu. So sagt es uns dieser Abschnitt in Offenbarung 21. Ihr könnt schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt. Er nimmt uns mit an den Anfang der Ewigkeit. Ich habe so gedacht, vielleicht hilft uns diese Jahreslosung, unseren Blick immer wieder auf diese Ewigkeit zu richten. Das wäre schön. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, zu Johannes, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich bin mir bewusst, dass wenn wir diese Jahreslosung vor uns, so vor uns haben, dass es vielleicht möglich ist, dass es unseren Verstand übersteigt heute. Ich denke, wir kommen an die Grenzen von dem, was wir uns vorstellen können. So ging es zumindest mir in der Vorbereitung immer wieder. Und vielleicht ist es auch heute so, dass manche Frage heute Morgen bei uns offen bleibt. Wir sind es gewohnt, in unserer Dimension zu denken. Wir treffen unsere Entscheidungen rational. Aber wenn Gott hier sagt, dass er alles neu machen wird, habe ich gedacht, werden wir diese Ankündigung Gottes in ihrer Dimension, in ihrer Tiefe wohl nicht erfassen können. Ich habe mich als erstes gefragt, was bedeutet denn, wenn Gott sagt, ich mache alles neu? Was bedeutet denn alles? Was meint er da? Alles ist alles, oder? Und neu ist neu. Aber was schließt es mit ein? Wo fängt Gott an? Wo hört er auf? Eins ist klar, Gott ist nicht ein Gott, der repariert, ist auch nicht ein Gott, der restauriert oder renoviert oder rund erneuert, so wie man vielleicht alte Autoreifen kaufen kann, man verschmelzt sie wieder, es gibt ein neues Profil, aber es ist der alte Gummi, rund erneuert. Nach dem Sinne, aus alt macht neu, so ist Gott nicht. Gott macht neu, und zwar alles. Das heißt, das Neue, das Gott schaffen wird, das hat vorher nicht existiert. Da ist es auch immer wieder schwierig, in der Offenbarung das zu unterscheiden. Es gibt das tausendjährige Friedensreich, das noch hier auf dieser Erde sein wird, wo Gott auch schon viele Dinge dort neu machen wird. Aber wenn Gott sagt, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann meint er das auch so. Unser heutiger Abschnitt, das sind eigentlich nur 5 Verse. Das ist nicht nur dieser 5. Vers in Offenbarung 21, sondern ich lese gleich vom Vers 1 an. Das sind 5 Dinge, die Gott neu schaffen wird. Über die wollen wir miteinander nachdenken. Kurz noch zur Offenbarung. Im Buch der Offenbarung finden wir die Zahl 7 immer wieder. Und wenn die Zahl 7 in der Bibel zu finden ist, dann weist sie uns eigentlich immer auf Gottes Vollkommenheit hin, auf seine Heiligkeit. Dann ist sie immer ein Zeichen dafür, dass Gott etwas zum Abschluss bringt. Sein Handeln vollendet. Gott hat die Schöpfung in 7 Tagen erschaffen und am 7. Tag, da ruhte Gott, heißt es da. Da bringt er sein Handeln zum Abschluss. Und dieser 7. Tag, den setzt Gott ein als eine ewige Ordnung. 2. Mose 31 steht es. Und so wird es auch mal sein, wenn Gott die Erde neu machen wird. Diese Neuschöpfung. Da führt er alles miteinander zur Ruhe und ruht dort. Weiter finden wir im Buch der Offenbarung 7 Gemeinden. Dann lesen wir von den 7 Geistern Gottes, von den 7 Feuerfackeln. Dann von diesem Buch mit den 7 Siegeln. Dann finden wir die 7 Siegelgerichte, die 7 Posaunengerichte, die 7 Schalengerichte, immer 7. Und ebenso berichtet Gott auch von 7 Dingen, die er verspricht, neu zu machen. Gott führt hinaus, Gott beendet und schafft etwas völlig Neues, etwas Ewiges, Einzigartiges. 5 Dinge, über die denken wir miteinander nach heute. 2 Dinge, ich sage sie so. Offenbarung 2,17 heißt mal, Gott gibt denen, die überwinden, neue Namen. Auch die macht Gott neu, unsere Namen, neue Namen. Und in Offenbarung 5, 9 und 14, 3 heißt es mal, dass Gott ein neues Lied gibt zur Anbetung. Gott wird uns ein neues Lied schenken. Ich lese unseren Text Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist zwar der letzte Vers von unserem Predigtabschnitt und trotzdem möchte ich mit dem beginnen, weil ich denke, es ist der wichtigste. Der auf dem Thron saß, sprach. Wer ist es denn, der auf dem Thron sitzt? Es ist Gott selber. Er hat das erste Wort. Wenn man an die Schöpfung denkt, da heißt es, er sprach, es werde und es wurde. Und er wird auch das letzte Wort haben. Gott selbst ergreift hier das Wort. Das ist was ganz Besonderes. Zum ersten Mal in der Offenbarung redet Gott hier selber. Alles, was vorher von Johannes aufgeschrieben worden ist, hat ihm Jesus durch einen Engel offenbart. Er hat es ihm gezeigt und bekannt gemacht. So lesen wir es in Kapitel 1, Vers 1. Jetzt und hier an dieser Stelle redet Gott persönlich. Er hat allein die Macht. Er wird alles nach seinem Willen hinausführen und zum Ziel bringen, was er sich vorgenommen hat. Mir ist Psalm 33 eingefallen. Dort heißt es, wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Gottes Wort ist Schöpferwort. Und wenn Gott verspricht, ich mache alles neu, dann meint er es auch so. Wenn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu, dann meint er auch, achtet doch bitte drauf. Überseht diese wichtige Botschaft nicht in eurem Leben. Ich bin der Neuschaffende. Bei mir allein liegt die Hoffnung auf alles Neue. Allein bei mir. Der auf dem Thron Sitzende spricht dieses Wort. Es kommt also von höchster Stelle, aus der Macht und aus der Regierungszentrale des Himmels. Mit diesem Hinweis an Johannes, schreibe. Das heißt doch, Gott selber verbirgt sich vor seine Worte. Er legt sich fest. Er wird sie erfüllen. Wir können Gott beim Wort nehmen. Selbst wenn wir das einmal vergessen, Gottes Worte sind alle in Ewigkeit festgeschrieben. Und wir können und wir dürfen, und Gott lädt uns sogar ein dazu, dass wir ihn anhand von seinem Wort auch auf die Probe stellen. Geht das? Dürfen wir das? Gott selber sagt uns, prüft mich doch darin. Mal im Maleachi, Altes Testament, da geht es um den Zehnten. Und da sagt Gott, prüft mich doch darin. Wenn er den Zehnten mir bringt, dann werde ich euch die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten, die Fülle. Prüft mich doch. Wir haben gerade eine Garage gebaut bei uns und ich habe so gedacht, es ist eigentlich genau gleich wie bei meinem Garagenplan. Den haben wir entworfen, man sieht diesen Plan, so wird es einmal aussehen und ich habe gesagt, ich kann mir es gar nicht vorstellen, vielleicht geht es uns auch so, vielleicht können wir uns vieles nicht vorstellen. Aber jetzt steht die Garage und es passt alles. Es passt. Man kann jetzt diesen Plan so daneben halten, wenn man davor steht und guckt sich den Plan an und die Garage an und muss sagen, ja, genau 1:1. So wird es einmal sein. Wie viel mehr bei Gott selber? Vielleicht können wir nicht alles erfassen. Vielleicht verstehen wir Dinge nur stümperhaft. Und doch will ich glauben, dass das, was Gott sich vornimmt, dass er das auch hinausführt und auch tun kann. Weil ich weiß, was Gott verheißt, das kann man auch tun. So hat es auch ein Abraham im Glauben getan. Von ihm heißt es mal, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Römer 4, 21. Das möchte ich für mich lernen, habe ich gedacht, Gott beim Wort nehmen, auch im neuen Jahr, das dürfen wir. Ihn prüfen anhand von seinem Wort und glauben, und überzeugt sein, dass er das Wort erfüllen wird. Wenn Gott hier sagt, siehe, ich mache alles neu, dann spricht er nicht von einer Absicht, die er vielleicht nochmal verwirft, je nachdem. Dann äußert er hier auch keinen Wunsch, als wäre er auf jemand angewiesen, sondern er erklärt hier seinen Willen einmal alles neu zu machen. Und deswegen lässt er es festschreiben für alle Ewigkeit. Das kann er nur, weil er selber Alpha und Omega ist. Weil er selber der Anfang und das Ende ist. Der, der ist, der war und der kommt. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, worüber wir heute miteinander nachdenken, liegt alles noch in der Zukunft, vor uns. Wann das alles passieren wird, dass Gott alles neu macht, kann keiner von uns sagen. Dass es passieren wird, dass Gott es tun wird schon, weil Gott es selbst angekündigt hat. Am Anfang der Offenbarung heißt es mal, dass alles schon bald geschehen wird. Dass die Zeit nahe ist, muss Johannes aufschreiben. Dass sich alles mit hoher Geschwindigkeit erfüllen wird. So kann man es auch übersetzen, dieses Wort, was dort steht. Zeigt uns, dass Gott unter Umständen eine andere Zeitrechnung hat wie wir. Ich habe so denken müssen, als ich die Verse gelesen habe, schön wäre es, wenn wir es alles sehen und erleben würden, was Gott hier ankündigt. Unser Text nimmt uns nämlich auch mit in die Zeit, nachdem das Gericht Gottes über diese Erde gehalten wurde. Ach, das ist die Ankündigung Gottes, die er erfüllen wird. Eine Wahrheit, die wir vielleicht manchmal gerne verschweigen oder wo wir drüber hinweggehen, sie ausblenden. Aber es ist genau dieser Thron Gottes, von woher die Ansage kommt, alles neu zu machen, von diesem Thron wird ein Kapitel vorher Gericht gehalten über diese Erde. Da werden Bücher aufgetan, heißt es dort in Kapitel 20. Auch das ist alles dokumentiert. Jeder unserer Gedanken, jeder unserer Worte, alles, was wir getan oder auch nicht getan haben, Gott führt Buch und hält Gericht. Unser Text spricht von einer Zeit, wo alles weggetan sein wird, was sich gegen Gott und gegen seinen Willen gestellt hat. Die Sünde, der Ursprung alles dessen, was sich gegen Gott stellt, wird es nicht mehr geben. Alles Antigöttliche, sage ich jetzt mal, ist zu diesem Zeitpunkt in diesem Feuersee gerichtet. Offenbarung 20, 14. Es ist der zweite Tod, von dem die Bibel spricht. Da gibt es ja dieses Zitat, wer nur einmal geboren ist, stirbt zweimal. Wer zweimal geboren ist, stirbt nur einmal. Vielleicht gar nicht, wenn Jesus vorher wiederkommt. Dazu gehören auch die Menschen aller Zeitalter, die Gott abgelehnt haben. Sie werden das, was Gott hier verspricht, alles neu zu machen, nicht erleben und nicht sehen. Alle, die das Angebot Jesu ausgeschlagen haben, wo er macht, Offenbarung 3,20 heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Bin ich bereit, Gott diese Tür zu öffnen und Jesus in mein Leben einzuladen? Wenn nicht, werde auch ich das, was Gott neu schaffen wird, nicht sehen und erleben. Wenn ja, bin ich heute schon eine Neuschöpfung Gottes, sagt Gottes Wort. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Der Satan, der Fürst dieser Welt, wird zu diesem Zeitpunkt, wo Gott alles neu macht, nicht mehr sein. Sein ganzes Gefolge, alles, mit dem wir heute vielleicht noch zu kämpfen haben. In Epheser 6, Vers 12 heißt es mal, da spricht Paulus von diesem Kampf, wo sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltenbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Da bin ich stutzig geworden. Diese Kämpfe, die hier um uns herum stattfinden, die gehen bis in himmlische Regionen hinein. Das kann man sich vielleicht nicht so recht vorstellen. Aber wenn wir das so festhalten und glauben, dann wird auch deutlich, warum Gott einen neuen Himmel schaffen muss. Die ersten zwei Dinge, die Gott verspricht, neu zu machen, ist nämlich dieser neue Himmel und die neue Erde. Weil der erste Himmel, schreibt er da, und die erste Erde, die sind vergangen. Der Himmel und die Erde. Die Bibel berichtet uns von verschiedenen Himmeln. Sie spricht nicht nur von einem Himmel. Schon in 1. Mose 1, Vers 1, so beginnt unsere Bibel, da heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel. Nicht den Himmel, sondern die Himmel, also Mehrzahl, deutet schon darauf hin, dass es mehrere Himmel geben muss. Vielleicht kommt unser Denken hier schon an seine Grenzen. Das, was wir hier sehen, wenn wir zum Himmel hochschauen, das ist der Lufthimmel über uns. Der ist manchmal so schön, wenn ich morgens auch mit dem Fahrrad ins Geschäft fahre und die Sonne geht auf und man sieht so das Rot und das Blau und alles wird so schön. Und doch ist es dieser Ort, wo dieser Kampf, von dem wir es gerade gehabt haben, stattfindet. Es ist der Bereich, wo der Machtbereich Satans, von ihm heißt, er wurde auf die Erde geschleudert, Jesaja 14, 12 oder Offenbarung 12, 8 und 9, und er herrscht in der Luft, Epheser 2, Vers 2, das ist sein Machtbereich, den ihm Gott gewährt hat, nachdem er sich überhoben hatte. Dann spricht die Himmel auch von einem dritten Himmel. Da wurde Paulus mal entrückt in den dritten Himmel. 2. Korinther 12, könnt ihr das nachlesen, ins Paradies. Das ist der Wohnort Gottes. Und Salomo beschreibt es einmal so, als er diesen Tempel baut für Gott und ihn einweiht, da betet er, siehe die Himmel, wieder die Mehrzahl, und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Hier wird uns die Größe Gottes direkt vor Augen gestellt. Aller Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Und unser Text sagt uns, und trotzdem will Gott in Ewigkeit bei uns kleinen Menschen wohnen. Das ist doch gewaltig. Gott macht einen neuen Himmel. Das verheißt er schon im Alten Testament, Haggai 2, Vers 6 und auch im Hebräerbrief. Die Stelle möchte ich euch gern kurz vorlesen. Da heißt es Hebräer 12, ab Vers 25, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, Jesus, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine neue Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Gott erschüttert noch einmal die Himmel. Und dazu immer die liebende Aufforderung Gottes, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet, weil es Gottes Anliegen ist, uns bei sich zu haben. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Auch unsere Erde bedarf einer Neuschöpfung. Sie basiert drei Viertel auf Wasser, Meer wird es nicht mehr geben, sagt uns Gottes Wort. Und wenn ihr jetzt vielleicht an die Klimaaktivisten denkt, sie proklamieren immer, wir müssen unsere Erde bewahren, müssen sie beschützen, alles Mögliche tun, um die Erderwärmung aufzuhalten und so weiter. Aber ihr Denken geht zu kurz. Unsere Erde ist und bleibt eine gefallene Erde. Sie wird vergehen. So sagt es Gott in seinem Wort. Ihre Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. 2. Petrus 3, 10 und 11. Warum? Weil sie seit dem Sündenfall unter dem Fluch Gottes steht. 1. Mose 3, 17 ist das nachzulesen und muss deshalb von Gott neu gemacht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, so schreibt es in Paulus in Römer 8, Vers 22. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen, heißt es dort. Alles ist auf Hoffnung hin errettet. Hoffnung auf diese Neuschaffung Gottes. Auf dieser neuen Erde wird dann auch Gerechtigkeit wohnen. Da wird nichts mehr Ungerechtes sein. Es ist alles im Einklang mit Gott selbst, der dort selbst einmal ruhen wird. Das Meer wird nicht mehr sein, habe ich gerade gesagt. Und wenn heute Leute da sind, die gerne am Meer sind, Traurigkeit, also ihr werdet nicht traurig sein darüber, dass Gott kein Meer mehr hat, weil Traurigkeit wird es nicht mehr geben zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, da nimmt Gott auch Bezug auf das Völkermeer, aus dem sich der Antichrist erheben wird, Offenbarung 13. Deswegen wird Gott auch eine neue Erde schaffen, wo alles nur auf ihn ausgerichtet sein wird, wo selbst die Quelle des Lebens ist und auch das Licht selbst sein wird und bleiben wird. Das Dritte, das Gott neu macht, Himmel, Erde, er spricht von einem neuen Jerusalem, von dieser heiligen Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabkommt. Sie steigt herab, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich denke, das ist die Krönung des Planes Gottes. Er selbst ist Baumeister diesen neuen Jerusalems, dieser Himmelsstadt, dieser heiligen Stadt. Heilig heißt ja für Gott abgesondert. Diese Stadt ist jetzt schon bei ihm, kommt von ihm. Sie steigt herab. Das fand ich so eindrücklich. Alles Neue, das Gott schafft, kommt von ihm, kommt von oben her. Alle Versuche von uns Menschen, sich Gott zu nahen, sind zum Scheitern verurteilt. Denke da an den Turmbau zu Babel. Der Mensch wollte sich Gott nahen, indem er einen Turm baut, wollte zu Gott kommen. Und dann heißt es dort in 1. Mose 11, und Gott muss herabsteigen. Gott stieg herab. Das ist bis heute geblieben. Wir können nicht zu Gott kommen. All das, was wir uns, wo wir uns anstrengen, gut sein zu wollen, wo wir uns drangeben, uns investieren, es wird immer zu wenig sein. Es ist immer zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist Gott herabgestiegen in seinem Sohn Jesus. Und wir kommen ja von Weihnachten her. Das heißt, alles geht immer von Gott aus. Er ist der Handelnde. Er ist deswegen auch Schöpfer von allem. Johannes schreibt mal, Johannes 3,3, im Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, da heißt es mal, sagt Jesus, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, und da meint er, wenn ihr nicht von oben her geboren werdet, so könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Auch diese Neugeburt, ohne die niemand zu Gott kommen kann, ist eine Geburt von oben, eine Geburt von ihm. Wir reagieren nur auf seine Zuwendung mit einem Ja unsererseits. Deshalb kann Jesus auch sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. War immer das Erste. An diesem Punkt wird Gott in diesem neuen Jerusalem alles mit sich selbst vereinen. Gott selbst wird dort Wohnung beziehen und das in alle Ewigkeit. Er wird nicht nur vorübergehend dort wohnen, sondern für immer. Und lässt es auch durch eine laute Stimme unüberhörbar verkünden. So heißt es im Vers 3. Also Johannes muss aufschreiben, es ist eine unüberhörbare Verkündigung. Gott will, dass es möglichst keiner übersieht und überhört. Und dann stellt Gott diese ewige, unauflösliche Verbindung her. Ich denke, es ist für uns klar, dass hier keine irdische Stadt gemeint sein kann. Wenn wir heute nach Israel gucken, nach Jerusalem blicken, dann ist klar, dass dieses weltliche Jerusalem weit entfernt von einer heiligen Stadt ist. Und trotzdem galten die Städte damals anders als heute vielleicht, als ein Platz, als ein Ort, wo eine gewisse Sicherheit da ist. Wo eine gewisse Geborgenheit und ein gewisser Schutz da ist. Mir ist ein David eingefallen, Psalm 139, so wie die Mauern um die Städte damals gingen, so sagt er in seinem Psalm, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. So wie wir es gerade gesungen haben in dem Kinderlied. Es wird in diesem neuen Jerusalem besonders deutlich. Gott, um Gott wird sich alles drehen. Er wird selber Hand anlegen und handeln. Kommen wir gleich noch dazu, ab Vers 4. Zuerst noch das Vierte, das Gott neu macht. Es ist die innige Gemeinschaft mit ihm. Vers 3 heißt, sie, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das, was hier Gott neu machen wird, hat nochmal eine ganz andere Dimension als das, was seit Weihnachten Wahrheit ist. Das Wort wurde Fleisch, heißt in Johannes 1, Vers 14, und wohnte unter uns. In diesem himmlischen Jerusalem wohnt Gott nicht unter uns, sondern bei uns. Hier verspricht Gott eine komplett neue Gemeinschaft mit ihm, mit uns Menschen. Gott mit uns, er selbst bei uns. Ich denke, es wird noch viel intensiver sein wie das, dass Jesus heute schon in mir lebt, weil ich immer wieder merke, da ist so vieles, was noch nicht passt, was noch nicht neu ist bei mir. Vielleicht geht es euch ähnlich. Das wird in diesem himmlischen Jerusalem nicht mehr sein. Gott mit uns, Gott bei uns. Und wie ich vorher gesagt habe, dieses neue Jerusalem, denke ich, existiert bereits, weil es von Gott aus dem Himmel herabkommt. So haben wir es gelesen. Und wird in Verbindung mit dem Bild einer für ihren Mann geschmückten Braut gebracht. Gott selbst hat diese Braut zubereitet. Wenn in der Bibel von Braut die Rede ist, dann ist oftmals die Versammlung aller Gläubigen gemeint. Das heißt, Gott führt in diesem neuen Jerusalem mal alles zusammen. Die Gläubigen des Alten Testaments, Israel als Gottes auserwähltes Volk, uns heute, alle Gläubigen, die auch noch in der Drangsal zu Gott kommen. Gott führt sie zusammen. Es ist dieser Wohnort, dieser Braut ist eigentlich der Himmel. Sie kommt aus dem Himmel. Und von Abraham heißt es mal in Hebräer 11, er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde, und wohnte in einem fremden Land, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister Gott ist. Ich habe nachgeguckt, Grundfesten, das ist dieses unerschütterliche Fundament, das ewig Bestand haben wird. Das ist da gemeint. Oder Philipper 3, 20 heißt es, unser Bürgerrecht ist aber im Himmel, von woher wir auch erwarten den Herrn Jesus Christus als den Retter. Unser Bürgerrecht, unsere Zugehörigkeit ist im Himmel, in diesem himmlischen Jerusalem. Das darf unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht hier und heute schon sein, bei allem, was uns hier auf dieser Erde noch Mühe macht. Wenn wir dort einziehen werden, dann wird nichts mehr von all dem sein, was wir heute noch erleben müssen oder auch empfinden müssen. Tränen, Leid, Schmerz, Krankheit wird nicht mehr sein. Das Fünfte, das Gott neu macht, da heißt es im Vers 4, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Er wird abwischen alle Tränen. Ich denke nicht, dass dort noch Tränen vergossen werden, weil in diesem himmlischen Jerusalem alles, was nicht zu Gott passt, keinen Platz mehr haben wird. Ich denke, wir dürfen das so verstehen, dass Gott sich höchstpersönlich darum kümmert, dass es dort keine Tränen mehr geben wird. Nicht mal ein Gedanke an das, was hier bei uns noch Tränen verursacht, wird dort mehr sein. Wir werden kein Leid mehr erfahren. Es wird nicht mehr geweint im himmlischen Jerusalem. Es werden uns keine Sorgen mehr plagen. Kein Grund wird da sein, der uns Angst macht. Es wird keinen Tod mehr geben, weil dieser Tod gerichtet ist. Dieser Tod ist in den Feuersee geworfen. Er ist beseitigt. Lesen wir in Offenbarung 20, Vers 14. Der letzte Feind, so schreibt Paulus mal in 1. Korinther 15, so bezeichnet er den Tod. Der letzte Feind wird als letztes beseitigt werden. Jetzt werden wir ewig leben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Alles, was für uns heute noch Schrecken bereitet, wird dort mehr sein, weil Gott alles beseitigen wird. In der ewigen Gemeinschaft mit ihm hat es alles keinen Platz mehr. So haben wir es jetzt ein Jahr lang vor Augen. Siehe, ich mache alles neu. Ich wünsche mir, dass dieses Wort in mir und in uns vielleicht so eine Sehnsucht nach dieser himmlischen Heimat bewirkt. Aber auch, dass es diese Konsequenz bewirkt, von der 2. Petrus 3, Vers 11 spricht. Das möchte ich an der Schlussstelle. Da heißt es: Da nun dies alles aufgelöst wird, schreibt der Petrus, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Amen. Ich möchte noch beten. Guter Herr, danke, dass du uns dieses Wort gibst, diesen Ausblick auch in unsere himmlische Heimat, diesen Anfang, wo du an das Ende der Bibel stellst. Herr, danke, dass du Neues schaffen wirst, dass wir dich so aussehen dürfen. Und das nicht nur, wenn es in die Ewigkeit geht, sondern schon heute auch bei mir, bei uns. Vielen Dank, Herr, dass wir diesen Blick haben dürfen jetzt. Und da bitten wir dich, dass wir immer wieder auch dran festhalten, dass wir dich prüfen anhand von deinem Wort, dass wir dich bittet und dir in die Ohren liegt, dass du mich und uns auch neu gestalten darfst, auch so wie du es willst, immer mehr auch dir ähnlich und in dein Bild hinein. Danke, Herr, dass du es wirken möchtest. Amen.